38 Tage Abschiebegefängnis. 38 Tage Einblicke, die eigentlich gar nicht nach außen dringen sollen. Ein deutsches Ehepaar landet in der Türkei in Abschiebehaft. Ein Sonderfall zwischen tausenden Geflüchteten, die dort auch festgehalten werden. Was sie erlebt haben, erzählt heute NDR-Reporter Paul Schwenn bei FKM. Er hat für das Politikmagazin Panorama zusammen mit Zita Zengerling und Florian Kuckelsberger recherchiert, was der EU-Flüchtlingsdeal für die Menschen in diesen Gefängnissen bedeutet. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 17. September. Hallo Paul.
Hi Viktoria. Die Geschichte beginnt eigentlich mit einem weißen Transporter mit einem deutschen Kennzeichen, und zwar PA für Passau. Und dieser Transporter steht auf einem kleinen Feldweg am Rand der Stadt Antakya. Und Antakya liegt in der Provinz Hatay in der Türkei. Das ist so ein Zipfel im Süden der Türkei, direkt an der syrischen Grenze. Und es ist die Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 2023.
Wir haben auch schon geschlafen, ja.
Und in diesem Transporter schläft ein bayerisches Ehepaar, nämlich Gabriela und Walter Wimmer. Und um 1 Uhr klopft es an der Tür. Und die Wimmers, so haben sie es uns geschildert, denken erstmal, was könnte das sein?
Police gesagt, dann haben wir die Türe aufgemacht. Haben uns erst angezogen, weil wir schon im Bett gelegen sind.
Ja. Die Polizei hat das Kennzeichen kontrolliert. Sie haben sich dann, so gut es geht, mit den Polizisten verständigt, ihnen Bilder gezeigt aus der Türkei, was sie so die letzten Monate gemacht haben. Und dann hatten sie eigentlich das Gefühl, es gibt Entwarnung.
Die haben gesagt, okay, wir dürfen wieder reingehen in ein Auto, können wir weiter schlafen.
Und warten eigentlich nur auf die Motorgeräusche, dass dieser Polizeiwagen abfährt.
Da haben wir uns gewundert.
Aber diese Motorgeräusche gibt es nicht, der Wagen fährt nicht ab. Im Gegenteil, die Polizei hat noch Verstärkung gerufen. Die Wimmers sind zu diesem Zeitpunkt illegal im Land, das heißt, sie haben kein gültiges Visum.
Warum ist dieses Ehepaar aus Passau illegal in der Türkei? Wie sind die da hingekommen?
Ja, also die Wimmers haben in der Corona-Pandemie, während der Corona-Pandemie, sich zu einem Urlaub, zu einer Reise durch Europa entschieden. Walter Wimmer hat eine Reinigungsfirma, seine Frau ist Masseurin. Er hat uns erzählt, dass sie beide durch die Corona-Pandemie ihnen Verdienstmöglichkeiten ausgefallen sind. Und da ist dann diese Entscheidung gefallen, wir machen eine Reise, wir nehmen unseren Camper und machen mal raus aus Deutschland. Sie sind also in der Türkei als Urlauber bis zum 6. Februar.
Eine verheerende Erdbebenserie hat Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Die beiden schwersten Beben hatten ihr Zentrum nahe der türkischen Millionenstadt Gaziantep. Sie erreichten Stärken von 7,5 und 7,7. Zahlreiche Nachbeben erschütterten die Region.
Der erste Reflex wäre dann vielleicht zu sagen, wir fahren schnell nach Hause, wir kümmern uns um unsere eigene Sicherheit. Aber die Wimmers entscheiden sich genau zum Gegenteil. Sie reisen in das Krisengebiet, weil sie sagen, wir wollen helfen. Bei den Wimmers ist es so, sie halten das einfach für nicht mehr nötig, ein Visum zu beantragen. Denn sie verstehen sich jetzt als Erdbebenhelfer. Und Walter Wimmer hat uns das im Interview so sinngemäß gesagt, ne, wenn es beim Nachbarn brennt oder vielleicht auch bebt.
Dann muss man nicht die Gemeinde oder die Stadt um Erlaubnis fragen, dann geht man einfach hin und hilft.
Sie sagen aber auch, zum Beispiel von Verkehrspolizisten, von vielen, sei ihnen immer wieder gespiegelt worden, in dieser Situation, in dieser Ausnahmesituation des Erdbebens, sei es nicht nötig, ein Visum zu haben.
Wie geht das also weiter in dieser Situation, in der dann doch die Polizei vor der Tür steht und die beiden kein Visum haben?
Die Wimmers werden in eine Polizeistation gebracht und dort werden sie verhört. Walter Wimmer hat uns beschrieben, dass ihm immer wieder dieselben Fragen gestellt wurden, ob er zum Beispiel Verbindung zum deutschen Geheimdienst, dem Bundesnachrichtendienst hätte. Und es gibt auch einen Konflikt offenbar um das Auto. Er ist nicht bereit, den Schlüssel herauszugeben. In dem Auto haben sie all ihre Wertgegenstände, Handys, Laptops. Er gibt auch Widerworte. Und die Polizisten reagieren äußerst aggressiv, hat er erzählt. Er wird verprügelt.
Dann habe ich mich halt sehr bei den Füßen verletzt und auch gegen die Schienbeine getreten.
Mit die Füße getreten und Haare geschlagen, über Gesicht geschlagen. Die war schon wirklich heftig.
Wir hätten natürlich auch gerne von den türkischen Behörden, auch von der Polizei gehört, wie die diese Situation wahrgenommen haben, was vielleicht auch der Grund der Inhaftierung war, ob das dieses nicht vorhandene Visum war. Weder die Polizeistation noch die türkischen Behörden, also das Innenministerium, das Zuständige, hat auf unsere Fragen geantwortet. Es gibt aus dieser Polizeistation offenbar Sprachnachrichten, die Gabriela Wimmer an die Tochter von Walter Wimmer, also ihres Ehemanns, geschickt hat.
Bitte hören Sie auf.
Gabriela Wimmer fleht die Tochter ihres Ehemanns an, die Botschaft zur Hilfe zu rufen.
Bitte, Stefanie, hilft uns bitte, ruf die Botschaft bitte.
Also das sind schon sehr, sehr heftige Sprachnachrichten, die sie da geschickt haben, offenbar kurz bevor ihnen dieses Handy dann abgenommen wurde.
Und wo werden die beiden dann hingebracht?
Die beiden werden in ein Abschiebegefängnis gebracht. Dieses Abschiebegefängnis befindet sich in Gaziantep Oğuzeli. Gaziantep ist auch eine türkische Großstadt. Die liegt ebenfalls in der Nähe der syrischen Grenze. Und dieses Abschiebegefängnis ist eins von rund 30 in der Türkei. Die sind über das ganze Land verstreut. Im Türkischen heißen sie Rücksendezentren. Das sieht von außen aus wie ein Gefängnis. Es gibt keine Mauern, aber es gibt sehr, sehr hohe Zäune. Es ist so ein größerer Komplex, der relativ alleine steht in so einer Hügellandschaft zwischen Feldern.
Und was unterscheidet ein Abschiebegefängnis von einem normalen Gefängnis?
Also erstmal oberflächlich gesehen, es gibt auch diese Stacheldrahtzäune, es gibt vergitterte Fenster, die Menschen kommen da nicht raus. Aber das Abschiebegefängnis hat natürlich ein Ziel, nämlich Menschen, wo die Türkei sagt, die sind irregulär in der Türkei, also die haben keinen gültigen Aufenthaltsstatus, dass die das Land wieder verlassen. Die Türkei ist eins der Länder, die meisten Geflüchteten weltweit haben. Insbesondere hängt das zusammen mit dem Krieg in Syrien, in dessen Zuge etwa 3,3 Millionen im letzten Jahr sollen es gewesen sein, laut UNHCR, Geflüchtete sich im Land aufhalten.
Und die Wimmers haben jetzt also sehr unfreiwillig Einblicke, die man sonst nicht hat in diesen Ort. Wie beschreiben die dieses Abschiebegefängnis?
Also die Wimmers haben das recht eindrücklich beschrieben, diese Zellen, in denen sie waren, so da gab es Metalltüren mit so kleinen Guckfenstern, haben sie gesagt, Hochbetten, 6-Bettzimmer. Und das Erste, was ihnen auch negativ aufgefallen ist, ist die enorme Überbelegung dieser Zimmer. Also diese Zellen waren für 6 Personen ausgelegt und Walter Wimmer beschreibt aber, dass da 16 Personen drin gewesen seien.
Wir waren mal entsetzt, dass es so menschenunwürdig da drinnen zugegangen ist. Wir sind mal eingefercht worden in die Zimmer wie die Ratten eigentlich.
Das heißt ganz konkret, wenn man zum Beispiel zur Toilette oder sich im Raum bewegen wollte, dann musste man über andere Personen herübersteigen, die da überall verstreut lagen.
Und da müssen die beiden aber jetzt bleiben?
Im ersten Moment ist den Wimmers überhaupt selber nicht klar, wo sie da hinkommen, wie lange sie da bleiben müssen. Und die haben noch ein weiteres Problem, insbesondere Walter Wimmer, der Ehemann, der ist nämlich Diabetiker. Das heißt, er braucht regelmäßig Insulin, um seine Blutzuckerwerte stabil zu halten.
Ich habe öfter so Schwindelanfälle gehabt und auch schwarz vor die Augen geworden.
Und er hat uns das so beschrieben, er hat gebeten und gebettelt um dieses Insulin.
Ich habe Herzrasen gehabt und habe dann bis zur Übelkeit Schwindelanfälle, gleichzeitig Durchfall und erbrochen, weil ich dann zum Schluss fast nicht mehr ausgehalten habe. Also
und hat das aber über 14 Tage, circa 14 Tage, sagt er, verwehrt bekommen. Und sein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich über diesen Aufenthalt.
Ich habe da schon große Bedenken gehabt und dann ist der Wärter Gott sei Dank auf die Idee gekommen, mich da ins Krankenhaus einzuführen. Und der hat dann Direktor vom Krankenhaus dann persönlich angerufen und hat den mehr oder weniger zur Sau gemacht. Weil das unverantwortlich ist.
Die Wimmers selbst haben in diesem Abschiebegefängnis also schlimme Sachen erlebt. Und sie haben auch mitbekommen, wie es anderen Menschen dort geht, die da festgehalten werden. Wie sind die damit umgegangen?
Als sie in diesen Gefängnissen waren, hatten sie die Idee, sich mit den anderen zu connecten, sodass man dann im Nachhinein auch die Angehörigen der Mitinhaftierten kontaktieren kann. Und dafür haben sie so Schmierzettel benutzt. Und auf der Rückseite der Schmierzettel waren einfach Zellenlisten und auch so Listen, wer wann an die frische Luft durfte. Das wurde so notiert. Und einer dieser Inhaftierten dieses Abschiebegefängnisses in Gaziantep ist Ali. Und der hat Walter Wimmer dort kennengelernt. Und Ali ist ein Geflüchteter aus Syrien. Der hat uns erzählt, wie er sich so von Schmuggler zu Schmuggler durch Syrien in die Türkei durchgeschlagen hat. Und dieser Geflüchtete, den wir Ali nennen, um nicht seinen echten Namen zu nennen, denn er fürchtet sich bis heute vor den türkischen Behörden, dieser Ali war, für den war die Türkei eigentlich nur eine Durchgangsstation, hat er uns erzählt. Er hat versucht, nach Europa zu kommen, über die bulgarische Grenze in einem Transporter. Und auf dem Weg nach Europa hat ihn die türkische Polizei aufgegriffen. Und so kam er dann letztendlich auch in dieses Abschiebegefängnis, wo er dann auf demselben Zellentrakt war wie Walter Wimmer. Alis Stimme können wir hier nicht abspielen. Wir konnten auch in unserem Beitrag sein Gesicht nicht zeigen, weil er nur anonym mit uns sprechen wollte. Ali sagt, als Walter Wimmer in dieses Gefängnis kam, dass die Wachen und die Wärter eigentlich ganz anders aufgetreten wären als vorher. Also, dass sie freundlicher gewesen wären, auch mal Scherze gemacht hätten. Ja, ich denke, der Hauptunterschied ist, dass sie wussten, wenn sie ihn schlecht behandeln, wird er darüber reden und dann wird es öffentlich. Das ist, warum sie ihn anders behandeln als Afghanen oder Syrer oder Afrikaner. Er sagt also, die Europäer, die ja ganz selten überhaupt in so einem Abschiebegefängnis landen, dass die da anders behandelt werden als die Menschen, für die, so hart es klingt, diese Gefängnisse gemacht werden. Und zwar hat er erzählt von einem syrischen Mitinhaftierten, der seine Fingerabdrücke abgeben sollte. Diese Fingerabdrücke sind nötig für eine Vereinbarung, eine schriftliche Vereinbarung im Sinne eines Vertrags, mit dem die Inhaftierten eigentlich unterschreiben sollen, dass sie gerne freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Also dann wäre im klassischen Sinne keine Abschiebung mehr nötig, sondern dann wäre das eine Rückkehr aus freien Stücken. Mhm. Nur in diesem Fall, von dem er beschrieben hat, war das natürlich überhaupt nicht freiwillig. Ein Mann hat sich geweigert, seine Fingerabdrücke abzugeben, selbst nachdem sie ihn verprügelt haben. Also haben sie ihn nochmal mitgenommen und wir konnten seine Schreie hören. Das ist natürlich dann Folter. Also wenn ich Gewalt anwende mit einem bestimmten Zweck, um von jemandem etwas zu erpressen, regelrecht, dann ist das Folter. Und das erzählt auch nicht nur Ali, sondern das haben uns Anwälte, Menschenrechtsanwälte, MitarbeiterInnen von NGOs auch beschrieben, auch andere Geflüchtete, deren Schilderungen stützen das eigentlich, dass diese freiwillige Rückkehrerklärung so ein ganz häufig verwendetes Mittel ist, um eben zu sagen, die Personen wollten ja freiwillig zurückgehen. Das heißt, wenn man dann im Nachhinein mit einem Anwalt gegen diese Abschiebung vorgehen will, sich zur Wehr setzen will, dann hat man natürlich dieses unterzeichnete Abkommen und kann sagen, Moment, die Person wollte doch freiwillig zurück. Auch in der Türkei gibt es natürlich Gesetze und es gibt auch einen temporären Schutzstatus für syrische Geflüchtete. Nur greift er natürlich in einem Moment nicht, wo jemand unterschrieben hat, er würde gerne freiwillig in sein Heimatland zurückkehren. Und wir haben in unserer Recherche auch mit der Migrationsforscherin Valeria Hensel gesprochen. Die arbeitet für die NGO Medico International.
Wir hören immer wieder Berichte über eine sehr große Polizeigewalt. Und häufig werden sie entweder mit Gewalt dazu gezwungen, die sogenannte freiwillige Rückkehr zu unterschreiben, dass sie in ihr Herkunftsland gehen. Oder die Bedingungen werden eben so schlecht gemacht, dass sie irgendwann freiwillig unterschreiben.
Es ist auch noch nicht zu Ende mit diesem Aufenthalt in diesem einen Abschiebegefängnis, denn so etwa rund nach einem Monat werden die Wimmers verlegt in ein anderes Abschiebegefängnis. Dort seien die Zustände sogar noch schlimmer gewesen. Er hat das anhand einer Anekdote erzählt. Und zwar, als sie da reinkamen, da wurden ihnen die Zahnbürsten, sagt er, die sie aus dem ersten Abschiebegefängnis hatten, die wurden ihnen abgenommen und ausgetauscht gegen so klappbare Zahnbürsten. Und da konnten sie sich erst keinen Reim drauf machen. Das haben sie nicht verstanden. Und Walter Wimmer erzählt dann, dass ihm ein Mitgefangener erzählt hatte, dass dieses Gefängnis den Ruf eines Suizid-, eines Selbstmordlagers hätte und dass in der Vergangenheit Inhaftierte diese Zahnbürsten genutzt hätten, um sie so an Mauern anzuspitzen und sich damit selbst zu verletzen. Wir haben uns natürlich gefragt, kann das irgendwie wahr sein? Kann das stimmen? Wir haben auch das Auswärtige Amt kontaktiert. Die haben uns gesagt oder bestätigt, dass sie diesen Fall der Wimmers begleitet haben. Über die Hintergründe wollten sie aber keine Auskünfte geben.
Es ist also belegt, dass die Wimmers wirklich in diesen Gefängnissen waren. Und sie erheben ja schwere Vorwürfe, genauso wie Ali, den sie dort getroffen haben. Polizeigewalt, überfüllte Zellen, fehlende medizinische Versorgung und Folter. Was sagen die türkischen Behörden dazu?
Ja, also wir haben sowohl versucht, mit den Gefängnissen direkt in Kontakt zu kommen, als auch mit der Migrationsbehörde in der Türkei, dem Innenministerium, und haben da keine Antworten erhalten. Insofern können wir die nicht abbilden. Neben den Zuständen, die die Wimmers da erlebt haben in den Abschiebegefängnissen, hat sie auch eine Sache ganz besonders schockiert oder gewundert. Und zwar, als Walter Wimmer auf diese Metallschränke oder Spinte in seiner Zelle schaut, da sieht er so einen Aufkleber.
Und überall sind diese EU-Kleber auf den Metallschränke gewesen. Ein gemeinsames Objekt von der türkischen Regierung und vom EU gefördert.
Und das konnte er erst gar nicht glauben. Und er ist in diesem Abschiebegefängnis und stellt fest, dass die EU und auch damit natürlich auch Deutschland, das Land, aus dem er kommt, diese Gefängnisse, in denen er da gerade sitzt, mitfinanziert. Dass er die sogar selber am Ende mitbezahlt hat.
Warum finanziert die EU die mit?
Man muss einmal dazu, glaube ich, auf den größeren politischen Rahmen schauen. Und zwar gibt es ja das EU-Türkei-Abkommen.
Ja, das wird auch oft Flüchtlingsdeal genannt. Das ist diese Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei von 2016. Seitdem bis 2024 hat die EU insgesamt 6 Milliarden Euro an die Türkei gezahlt.
Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei zur Bewältigung der Flüchtlingskrise ist unter Dach und Fach. Es sieht vor, dass die Türkei von Sonntag an alle illegal in Griechenland ankommenden Flüchtlinge zurücknimmt. Im Gegenzug will die EU syrische Schutzsuchende auf legalem Weg aus der Türkei einreisen lassen.
Das Ziel der Vereinbarung, die von Schleuserbanden organisierte Einwanderung, soll beendet werden. Wer noch unrechtmäßig nach Griechenland kommt, wird zurückgeschickt in die Türkei. Wer sich Schleppern anvertraut, verspielt also seine Chance auf Asyl in Europa. Der gewünschte Effekt ist Abschreckung.
Und insgesamt seit 2008 sind so rund 200 Millionen Euro aus der EU in diese Abschiebegefängnisse geflossen. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, diese 200 Millionen, die Teil des EU-Deals sind, aber nicht nur im Rahmen dieses EU-Türkei-Deals geflossen sind, wofür werden die denn konkret eingesetzt? Gerade nach dem, was wir jetzt von den Wimmers gehört haben, das klingt ja jetzt nicht so, als wäre da wahnsinnig viel Geld in diese Gefängnisse geflossen, um die nun besonders lebenswert zu machen oder die Haftbedingungen da besonders gut zu machen. Und das haben wir natürlich auch die EU gefragt und die haben uns vier Einsatzfelder dieses Geldes genannt. Und zwar haben sie einmal gesagt, dass mit dem Geld neue Abschiebezentren errichtet wurden, insgesamt 6. Dazu gehört auch das Abschiebezentrum in Gaziantep, wo die Wimmers waren. In 17 Abschiebezentren haben sie sich an der Renovierung und Sanierung beteiligt. Dann geht es auch um institutionelle Kapazitäten, also den Zugang zu Rechtsbeiständen, den Umgang mit Beschwerden von Inhaftierten, interne Kontrollmechanismen, so Fragen wie Suizidprävention, was kann man da tun? Und als vierter Punkt noch die Bereitstellung von Personal, also Sozialarbeiter, Psychologen, Handwerker. Und wenn man jetzt diese E-Mail so liest, dann hört sich das ja erstmal so an, als würde die EU die Zustände in diesen Gefängnissen wesentlich besser machen. Nur deckt sich das eben nicht mit unserer Recherche.
Nee, das passt nicht zu dem, was wir jetzt gehört haben.
Auch Valeria Hensel hat dazu gesagt, dass im Kern das Problem eigentlich ist, dass man sagt, man sourced diese Asylprozesse aus. Also man geht davon aus, dass in der Türkei als einem angeblich sicheren Drittstaat diese Asylprozesse und auch diese Abschiebung irgendwie unter menschenrechtswürdigen Bedingungen stattfinden könnten.
Selbst in diesen Ländern werden die Menschen inhaftiert und abgeschoben. Das heißt, die Drittstaatenregelung führt dazu, dass grundlegende Menschenrechte abgebaut werden. Und der EU-Türkei-Deal trägt im Kern die Idee, dass die Türkei eben für den Schutz von Menschen sorgt. Und das tut sie nicht. Und das ist belegt bis ins Detail.
Was sagt denn die EU dazu? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass diese Zustände ja offenbar bekannt sind. Nimmt die EU hier Menschenrechtsverletzungen in Kauf?
Also wir haben natürlich auch die EU nach all den Dingen gefragt, also nach diesen Schilderungen von Folter, nach der fehlenden Gesundheitsversorgung, nach den überbelegten Zellen. Und die EU-Kommission hat uns unter anderem gesagt, dass sie Schritte unternehmen würde, um herauszufinden, unter welchen Umständen diese Rückführung stattfinden würden. Es gibt auch eine EU-Delegation in Ankara und dass sie der Türkei gegenüber auch betonen würde, dass eine Kooperation mit dem UNHCR, also dem Hilfswerk für Geflüchtete, dass die essentiell sei, damit das würdevoll und freiwillig und sicher ablaufe, diese Rückführung. Ja, also ein Satz noch, den ich auch mir aus dieser Presseantwort rausgeschrieben habe, war, außerdem habe die Kommission betont, dass man auf die Notwendigkeit der Achtung von Basic Rights, von Grundrechten hinweist.
Darauf hinweisen, dass Menschenrechte eingehalten werden müssen, ist das eine. Die andere Frage, kontrolliert das auch jemand?
Genau, das war auch noch was Spannendes. Und zwar hat die EU-Kommission uns geschrieben, dass sie Kontrollbesuche in den Abschiebegefängnissen durchführen. Also in der E-Mail ist die Rede von On-the-Spot-Check, also so sofort- oder kurzfristige Kontrollbesuche. Und die soll es auch in Şanlıurfa und in Gaziantep gegeben haben. Also den beiden Gefängnissen, in denen die Wimmers waren. In Gaziantep war ja auch Ali. Und zwar sollen die im Juni 2023 stattgefunden haben. Also knapp ein halbes Jahr, bevor die Wimmers dann dort gewesen sind. Und wir hätten diese Berichte natürlich sehr gerne bekommen und haben die auch angefragt, aber dafür sei ein gesondertes Prüfverfahren nötig. Und da sind wir natürlich jetzt dran, denn uns würde natürlich sehr interessieren, ob diese Missstände, die da beschrieben werden, auch in diesen Reports drinstehen.
Und das alles hat also mit diesem Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU zu tun. Das hat ja immer wieder für Kritik und für Spannung gesorgt in den letzten Jahren. Wie steht es eigentlich da aktuell um den Flüchtlingsdeal?
Genau, also es gab so eine Eskalation im Jahr 2020 und da hat die türkische Seite der EU vorgeworfen, sich nicht an diese Vereinbarungen dieses Deals zu halten. Da ging es zum Beispiel um diesen 1-zu-1-Deal, also die EU hatte sich ja dazu bereit erklärt, Geflüchtete, quasi für Geflüchtete, die zurückkehren aus Griechenland in die Türkei, dann einen aus der Türkei aufzunehmen. Dass das nicht stattgefunden habe oder nur in sehr geringem Maße stattgefunden habe, das stimmt auch. Es gab auch einen Disput darüber, wie diese Geldzahlungen stattfinden. Und die Türkei hat damit gedroht, dass man in Zukunft dann nicht mehr Geflüchtete aufhält an der Grenze, Geflüchtete und Migranten. Das heißt, dieser Deal ist äußerst brüchig. Was mich aber interessiert hat, was ist denn eigentlich nun der Stand dieses Deals? Denn in dieser Antwort der EU steht, was die Finanzierung dieser Abschiebegefängnisse angeht, dass das bis 2024 noch fortläuft. Das ist so der Projektzeitraum. Das heißt, man kann nicht sagen, dass dieser EU-Türkei-Deal komplett tot wäre, sondern die getroffenen Vereinbarungen, jetzt in diesem Fall diese Finanzierung, die besteht auch nach diesen Auseinandersetzungen fort.
Und wie ist eigentlich, was dieses Abkommen angeht, die Stimmung in der Türkei?
Also die Stimmung in der Türkei ist grundsätzlich sehr abweisend bis aggressiv gegenüber Geflüchteten und Migranten. Die Türkei hat ja am Anfang dieses syrischen Kriegs sehr, sehr viele Geflüchtete und Migranten aufgenommen. Jetzt überbieten sich die politischen Parteien und Akteure eigentlich immer weiter damit, wie man Geflüchtete und Migranten loswerden kann. Es kommt zu Ausschreitungen.
Pogromartige Zustände am Sonntagabend in Kayseri, einer konservativen Millionenstadt mitten in Anatolien. Wir wollen keine Syrer mehr, wir wollen keine Flüchtlinge mehr, rufen Demonstranten in Sprechchören. Es bleibt nicht bei Worten. Zahlreiche Geschäfte, Wohnhäuser und Autos von Syrern werden mit Steinen und Knüppeln verwüstet, in mindestens einem Fall auch angezündet.
Also die Türkei unternimmt auch große Anstrengungen, um Migranten abzuschieben. Und in diesem Kontext sind diese Abschiebegefängnisse natürlich total wichtig und auch die Finanzierung der EU, die ganz entscheidend dazu beigetragen hat, ja, diese Abschiebegefängnisse erstmal zu errichten, sie instand zu halten, sie zu renovieren, sie mit Personal auszustatten.
Eine schwierige Situation und natürlich auch für die vielen Geflüchteten, die unter Umständen in diesen Abschiebegefängnissen landen. So wie die Wimmers, wobei die ja in einer Sondersituation sind als Deutsche. Darum werden sie dementsprechend auch nach Deutschland abgeschoben im Januar. Wie geht's denen mittlerweile?
Ja, die Wimmers warten noch auf ihr Auto, also ihren Transporter. Da haben sie einige Anstrengungen noch unternommen, dieses Auto zurückzubekommen. Sie gehen davon aus, dass das in Antakya auf irgendeinem Parkplatz steht. Sie sind zurück in Deutschland. Sie sind froh, dass sie am Leben sind, sagen sie. Sie planen nicht wieder in die Türkei einzureisen. Das ist für sie vorbei erstmal. Ja, also wir haben sie ja erlebt und das sind traumatische Erfahrungen, würde ich von außen sagen. Also wir haben sehr lange sie interviewt und da gab es immer wieder Stellen, wo ihnen auch die Tränen gekommen sind. Allein das nochmal zu schildern, bedeutet ja auch, das nochmal zu durchleben. Das ist schon sehr heftig und das werden die sicherlich auch nicht vergessen.
Also eine schlimme Erfahrung für die Wimmers. Aber sie sind wieder in Deutschland und in Sicherheit. Wie ist es denn bei Ali, den ihr ja gesprochen habt?
Ja, also Ali ist auf freiem Fuß, aber er ist nicht frei. Das war ihm auch wichtig im Gespräch. Wir haben uns einmal unterhalten und da habe ich so gesagt, du bist ja jetzt frei. Und da hat er mir direkt widersprochen, denn er hat sehr strikte Meldeauflagen. Er muss sich immer wieder bei der Ausländerbehörde melden und unterschreiben, dass er die Stadt nicht verlässt. Er sagt, er darf nicht arbeiten und kann auch nicht studieren. Auch da haben wir natürlich mit anderen drüber gesprochen, also um arbeiten zu können, braucht es eine spezielle Erlaubnis, die ist nicht einfach zu bekommen. Und was noch viel entscheidender für ihn ist, außer dieses so ein bisschen in der Schwebe zu leben, ist diese Sorge davor, abgeschoben zu werden. Er sagt, er rechnet eigentlich ständig damit, abgeschoben zu werden. Er sagt, er kann nicht zurück nach Syrien. Er sagt, Syrien ist für ihn kein sicheres Land, auch kein Teil von Syrien. Und insofern ist die Angst sehr groß. Und auch da natürlich nochmal im Vergleich zu den Wimmers, die sind jetzt zurück in Deutschland, sind immerhin in Sicherheit und für Ali ist das nicht so. Und auch für die vielen Tausenden, die in diesen Abschiebegefängnissen tatsächlich jetzt noch sind.
Was meinst du denn jetzt auch nach deiner Recherche? Wird sich da jetzt oder in Zukunft was dran ändern?
Ja, ich glaube nicht. Also allein schon, was total schwierig ist, ist ein Interview zu bekommen. Also wir haben in unserer Recherche auch ganz viele Personen angefragt, die Behörden und die Ministerien, um die es konkret geht, angefragt. Wir haben aber auch Joachim Stamp angefragt, das ist der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Diese Stelle wurde ja neu geschaffen. Wir haben auch Rim Alabali Radovan angefragt, das ist die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und auch von der EU-Kommission, auch da hätten wir gerne ein Interview bekommen. Das haben wir auch nicht bekommen. Also das heißt nicht, dass diese Zustände da gutheißen würden. Aber überhaupt da einen Raum zu finden, um darüber zu sprechen, ist sehr schwierig. Da zumal die politische Diskussion ja eher darum geht, so empfinde ich das, wie man mehr Menschen abschieben kann und nicht, wie die Zustände gerade sind für die Menschen, die abgeschoben werden sollen, ob nun in der Türkei, in der EU oder in Deutschland.
Paul, vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Paul Schwenn hat recherchiert, gemeinsam mit Zita Zengerling und Florian Kuckelsberger für das ARD-Politikmagazin Panorama. Ihren Film findet ihr in der ARD-Mediathek. Er heißt »Von EU mitfinanziert deutsches Paar in türkischer Abschiebehaft«. Uns findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr keine Folge. Autorin dieser Folge ist Nicole Ahles. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Fabian Zweck, Laura Picerno, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Tschüss. Und hier noch ein Podcast-Tipp zum Thema Geschichte. Da denken manche vielleicht an Jahreszahlen, an Orte oder besondere Persönlichkeiten, aber vielleicht nicht sofort an Verbrechen und blutige Mordfälle. Davon gab es in der Geschichte jede Menge. Die hört ihr im Podcast Tatort Geschichte in der ARD Audiothek.
Ihr wollt noch mehr History? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig. Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.